Driven Talk, der Podcast mit ohne Suchtfaktor.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Suchtprävention, heute aus dem Webseminarraum des Landesinstituts für Schule und mit der freundlichen Unterstützung von Andreas Kasche von SKB 10. Heute mein Gast Sinai Esmaili. Sina, du bist bei uns Praktikant in der Suchtprävention und hast jetzt im Rahmen deines Studiums Public Health, Gesundheitswissenschaften, ein Praxissemester bei uns gemacht. Möchtest du mal davon erzählen, Sina, wie das gekommen ist, dass du dich für uns interessiert hast, was du studiert hast und welche Interessen du mit der Suchtprävention verbunden hast?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Dr. Peters. Ja, ich habe Gesundheitswissenschaften studiert. Angefangen habe ich 2022. Aktuell bin ich jetzt im sechsten Semester und mit der Bachelorarbeit beschäftigt. Aber das Praxissemester war letztes Semester. Und ja, ich habe immer ein großes Interesse gehabt, was Thema Sucht angeht. Und ja, dann habe ich mich beim LIST beworben und könnte hier mein Praktikum machen. Was ich alles gemacht habe, war natürlich verschiedene Projekte, die das Landesinstitut für Schule angeboten hat und immer noch anbietet. Zu denen war Du bist verdammt stark, ein sehr, sehr nützliches Projekt, was ich sehr auch gerne mitgemacht habe. Das Projekt Sprung ins Leben ist ja auch mittlerweile sehr bekannt in Bremen. Da geht man mit verschiedenen Lehrfachkräften und Klinisüchtigen zu den Schulen und gibt man Workshops über verschiedene Suchtthemen und Suchtstörungen. Ja.
Genau, und Informationen zu diesen Projekten findet jeder auf unserer Internetseite, insbesondere zu Du bist verdammt stark. Das hatte damals Jacqueline Heinzel ins Leben gerufen, die leider beruflich sich weiterentwickelt hat und nicht mehr bei uns ist, aber wir bieten es nach wie vor an. Ja? Ich finde das schön, dass du als Praktikant und als jemand, der unsere Arbeit eigentlich nur zeitlich begleitet, aber Lust hattest, mal beim Podcast mitzuwirken, weil dich ja auch ein bestimmtes Thema beschäftigt. Und zwar warst du, betonst ja, du warst ein Raucher, ein sehr starker Raucher. Und du wolltest unbedingt mal von dieser Erfahrung auch erzählen, die dich ja lange begleitet hat und wo du einen langen Weg gebraucht hast, um davon wegzukommen. Und vielleicht möchtest du davon mal erzählen.
Ja, es ist auch eine lange Geschichte, das mit dem Rauchen. Angefangen habe ich im Alter von 10 vielleicht, 10, 11, mit den ersten Zigaretten, wo ich vielleicht nur gepafft habe, wo mir aber auch gar nicht bewusst war, was ich mit mir, mit meinem Körper und mit meiner Psyche mache. Klar wurde mir erst vielleicht im Alter von 13, 14, wo ich sozusagen eine Sucht entwickelt habe an Nikotin. Und das ging bis vor anderthalb Jahren ungefähr, wo ich aufgehört habe zu rauchen. Und innerhalb dieser Zeitspanne, natürlich hatte ich auch Versuche gehabt mit dem Aufhören. Wie gesagt, im Alter von 13, 14 irgendwann gemerkt, oh okay, ich muss jetzt fast jeden Tag rauchen. Auch wenn es damals nicht so offensichtlich war für alle, aber für mich schon. Ich habe es auch auf verschiedene Art und Weise das verheimlicht vor älteren Erwachsenen, vor allem aber auch vor meinen Eltern. Verschiedene Parfüm getragen, immer Parfüms. Parfüms. Und gründlich gewaschen, damit ich nicht nach Rauch rieche. Aber das war jetzt nicht so problematisch wie das Rauchen selbst und was alles so das Rauchen oder wie das Rauchen mein Leben beeinflusst hat.
Ich muss mal dazwischen gehen. In dem Alter, 10 bis 14 Jahren, hast du da schon in Deutschland gelebt?
Nee, da habe ich nicht in Deutschland gelebt. Ich bin gebürtig aus Afghanistan und aufgewachsen bin ich im Nachbarland Iran. Und 2016 bin ich nach Deutschland gekommen. Ja.
Wie alt warst du da?
Als ich nach Deutschland kam?
Ja.
Da war ich 17.
Alles klar. Mhm. Das heißt, du hast dein Rauchen in ganz anderen Kulturkreis entwickelt.
Ne? Ja, genau.
Da war es doch bestimmt viel normaler, auch unter Jugendlichen zu rauchen, oder?
Also was ich tatsächlich sehe, jetzt auch in Deutschland, und das unterscheidet sich nicht so krass, weil viele Jugendliche, die auch in Deutschland mit dem Rauchen angefangen haben, haben genauso angefangen wie ich halt. Also unter sich und in der Gruppe, nach der Schule oder auch selbst während der Schulzeit. Gut, jetzt Rauchen ist nicht so Trend wie Vapen, aber im Endeffekt rauchen sie. So, im Endeffekt fühlen sie auch Nikotin in deren Körper ein. Ja.
Alles klar. Dann warst du mit 17 in Deutschland und da hast du ja nicht sofort aufgehört zu rauchen, oder?
Nein, im Gegenteil, da hat sich die Anzahl der Zigaretten sogar gesteigert, weil, ja nicht weil, aus verschiedenen Gründen, zum einen weil ja neues Land, neue Kultur, neue Herausforderungen, erst mit der Sprache, mit der Kultur und ja, das alles hat teilweise dazu geführt, dass ich mehr rauche und das Rauchen war für mich einfach ein Versteckort, ein Ort, wo ich mich zurückgezogen habe und ja, mich sozusagen entspannt habe. Oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich mich entspanne, ja, um mich mit der Realität nicht oder gegen Realität nicht zu stellen.
Dazu muss man sagen, das weiß ich von unseren Gesprächen, dass du eine ziemliche heftige Fluchterfahrung auch gemacht hast. Du hast ja einen langen Weg auf dich genommen, um nach Deutschland zu kommen. Du konntest deine Familie gar nicht mitnehmen. Die ist noch im Iran, wenn ich es richtig weiß.
Richtig, ja.
Und als du hier in Deutschland angekommen bist, hattest du mehr oder weniger ja gar nichts an der Hand. Ja? Hast dich ja hier gut integriert mittlerweile. Und zu deinen Entscheidungen auch hier in Deutschland zu bleiben, gehört auch eine Gesundheitsentscheidung, wie mit dem Rauchen aufzuhören. Aber das war ja scheinbar auch begleitet durch viele andere positive Erfahrungen. Willst du davon vielleicht erzählen?
Ja, positive Erfahrungen, positive Menschen, muss ich auch sagen, die Unterstützung von bestimmten Menschen, die mich auch so akzeptiert haben, wie ich bin, auch als Raucher, als jemand, der ja süchtig ist. Und mit der Zeit habe ich selber gemerkt, okay, so kann ich nicht weiterleben. Auch wenn es jetzt nicht so, wenn ich jemanden immer noch rauchen sehe, finde ich nicht, dass er jetzt mit einmal rauchen oder mit ein paar Jahren rauchen sterben muss. Aber diese ganze Vorbereiten, Nachbereiten von Rauchen, das ist alles zeitverschwendend. So. Und für mich war das auch so, irgendwann, als ich mit Sport angefangen habe, könnte ich zu einem bestimmten Punkt kommen, aber ab dann auch nicht mehr, weil ich einfach körperlich wie auch psychisch nicht mehr weiterkommen konnte.
Das mit der Zeitverschwendung vor und nach der Zigarette, kannst du das nochmal einordnen? Das habe ich nicht richtig verstanden.
Ja, also man verbindet quasi, man assoziiert Rauchen meist mit guten Gefühlen, wenn man zum Beispiel, hier, wenn wir jetzt Podcast drehen, wenn ich Raucher wäre, dann hätte ich gesagt, okay, nach dem Podcast muss ich auf jeden Fall eine rauchen, weil ich was Großartiges gemacht habe. Oder Stresssituation, Langeweile, wenn man sich konzentrieren will, ne? Man will was lernen, dann denkt man, okay, ich rauche eine, damit ich mich besser konzentrieren kann. Oder auch zur Entspannung, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich neu in Deutschland war und dachte, okay, es ist ein Ort, ein Rückzugort sozusagen für mich. So, und ja, in bestimmten Situationen, aber man ist immer in bestimmten Situationen. Entweder muss man arbeiten, man muss lernen. Selbst wenn man arbeitslos ist, dann ist einem langweilig. Und Rauchen verbindet man mit der Langeweile. Okay, mir ist langweilig und ich will eine rauchen. So.
Aber erstaunlich ist doch für mich als Experte der Suchtprävention, sage ich ja mal, dass Rauchen eine relativ akzeptierte Sucht ist. Also du sagst, das ist scharf, du bist süchtig gewesen, du wolltest davon weg. Also was war für dich denn ausschlaggebend, Rauchen zu problematisieren?
Ja, genau das, was du angesprochen hast. Viele sehen Rauchen gar nicht als Sucht. Und auch ich habe das gar nicht als Sucht oder mich als süchtig empfunden, weil ich gedacht habe, ich kann jederzeit aufhören. Und wenn ich dann aber auch versucht habe aufzuhören, ging es vielleicht höchstens 2 bis 3 Tage. Da habe ich aber auch einfach nur sozusagen gewartet, bis diese 2, 3 Tage vorbei ist, um mir zu beweisen, dass ich das kann, aber eben nur 2, 3 Tage und dann wieder angefangen. Bis ich dann, wie gesagt, zu dem Punkt gekommen bin, dass ich süchtig bin.
Das war eine Selbsterkenntnis oder hattest du Gespräche oder andere Unterstützung?
Verschiedene Sachen. Zum einen Sport habe ich viel gemacht. Und wenn man sich natürlich mit Sport beschäftigt, dann beschäftigt man sich automatisch mit gesunder Ernährung, mit gesundem Schlaf. Und Rauchen ist natürlich ein Gegenpol von gesunden Sachen.
Ja. Das stimmt wohl. Ja. Ja. Also über den Sport bist du dazu gekommen, dein Rauchen kritisch zu sehen. Hattest du andere Unterstützung? Also mich interessiert natürlich die Bedingungen. Ne? Also was hat dir geholfen, dein Rauchen kritisch zu sehen? Die Begrenzung, die du im Sport erfahren hast, ist ja schon mal ganz gut. Aber ich wäre natürlich dankbar, wenn du auch noch über andere Programme oder über andere Formen von Gesprächen zu dieser Erkenntnis gekommen wärst. Das wäre uns hilfreich für unsere Arbeit.
Wir wissen,
wie wir Raucher überzeugen könnten, dass was sie da tun, nicht so klug ist.
Ja, also wie gesagt, es gab verschiedene Dinge, zu denen ich auch komme. Überwiegend war natürlich Sport, aber auch, ich habe ein Buch gelesen, das nennt sich Endlich Nichtraucher. Und da wird es nochmal ausführlich alles erklärt, warum viele Raucher die diese gescheiterte Versuche haben, die Angst haben, dass das Leben nach dem Aufhören ja so schrecklich aussehen wird und das Leben wird nicht mehr so genießbar, wenn man nicht mehr rauchen würde. Und ab dem Moment, ab dem Zeitpunkt war für mich auch so, okay, ist es wirklich so? Natürlich, davor, bevor ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich auch, wenn ich mit dem, was soll ich dann, was soll das Leben nach dem Aufhören? Das macht doch gar keinen Sinn, weil da komme ich nochmal zu den bestimmten Situationen. Man assoziiert Rauchen mit fast allem. Also es kommt natürlich darauf an, wie alt man ist, in welchem Stadium das Leben, aber man ist Schüler, ne, dann raucht man vor der Schule, während der Schulzeit, nach der Schule. Wenn man jetzt im Erwachsenenalter arbeitet, ja, das muss ich ja gar nicht erklären. Alle Raucher, die jetzt über 2, 3 Jahre rauchen, rauchen bestimmt 10 bis 12 Stück, wenn nicht sogar mehr. Und das in fast jeder Situation.
Was viele Zuhörer ja nicht wissen, ist, dass ich selber mal Raucher war. Also, dass auch meine Anknüpfungsstelle ist zum Thema Sucht. Ich weiß, was Suchtdruck ist, wenn man nachts keine Zigarette hat oder vielleicht kein Streichholz mehr für die Zigaretten, die man noch hat und dann sein Zimmer auf den Kopf stellt, um sie anzünden zu können. Ja. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich hatte zum Beispiel immer als Sozialarbeiter das Gefühl, ich muss mit meinen Klienten rauchen, damit wir dann gut ins Gespräch kommen. Ne? Was natürlich gesundheitlich gesehen Quatsch ist. Niemand würde von mir beruflich erwarten, dass ich mich solchen gesundheitlichen Risiken aussetze, nur um meinem Job nachzugehen. Das sind dann so die Rechtfertigungsgründe, die man für sich wählt. Ne? So ähnlich scheint es ja bei dir auch gewesen zu sein. Das Buch hat dir sehr geholfen, da Klarheit reinzukriegen. Ich bewundere sehr, dass du das alles so im Stillen für dich selber ausgemacht hast. Also ich frage jetzt schon das dritte Mal nach, aber ich glaube, da komme ich auch nicht weiter. Das hast du dir alles selber erarbeitet. Du bist so an den Punkt gekommen, du wolltest was verändern und hast das Buch dann zur Grundlage genommen, deine Position oder deine Hemmnisse aufzuhören, zu verstehen und konntest dann daran arbeiten. Wie alt bist du damals gewesen?
Als ich aufgehört habe?
Als du das Buch gelesen hast.
Das war vor 2 Jahren.
Und wie alt warst du
da? Da war ich 24.
24. Das heißt, du hast dann nochmal ein paar Jahre geraucht und bist damit auch umhergegangen mit der Idee, dass das vielleicht auch schädlich ist und hast nach einer Lösung gesucht und das Buch hat dir dann geholfen.
Ja, genau. Also in dem Buch steht auch, dass man jetzt nicht nur, weil man das Buch in der Hand hat, auch direkt damit aufhören muss, sondern bis zum Ende liest und sich dann überlegt, ob man aufhören will.
Ein wichtiger Hinweis, das ist keine Garantie, dass das funktioniert mit dem Buch, aber es ist, ich habe es schon von einigen gehört, eine gute Unterstützung für Menschen mit einer ganz bestimmten Disposition, die dann aufhören wollen zu rauchen. Das hast du ja scheinbar mitgebracht. Ja,
ja, also ich glaube auch nicht, dass das Buch, wenn jeder, dass jeder Raucher mit dem Buch aufhören kann. Ich hoffe natürlich, aber das Buch ist einfach nur da, hat die Funktion wie ein Spiegel sozusagen. Er hält nur den Spiegel vor einem ins Gesicht und man schaut da rein und ja, wird einem klar. Weil allein mit der Frage, sich mit der Frage zu beschäftigen, warum man raucht, wird ja einige Zeit dauern und man ist dann damit beschäftigt. Was ich damit sagen will, ist, viele, die aufhören wollen, kennen die Gründe, warum sie nicht rauchen sollen. Ja, Gesundheit, man verschwendet Geld und man ist nicht überall akzeptiert, im Restaurant mittlerweile, in vielen öffentlichen Orten. Aber man soll sich mit der Frage beschäftigen, warum man raucht. Und bei dieser Frage herrscht immer Stille. Weil man muss erstmal, ne, in sich hineingehen und überlegen, warum man raucht. Also ich persönlich habe geraucht, ich würde sagen zu 80%, weil ich immer Erwachsene gesehen habe, die geraucht haben und ich fand das einfach cool.
So ähnlich ist es übrigens bei mir gewesen, als ich angefangen habe zu rauchen. Auch meine Vorbilder waren alle Raucher gewesen. Also das teile ich auch, diese Erfahrung. Ich habe nicht aufgehört über das Buch. Ich habe einfach reduziert. Es gibt ja verschiedene Methoden. Also der kalte Entzug ist einfach aufhören und das aushalten. Ja. Auch im Wissen, warum man geraucht hat, das sozusagen sich vor Augen zu führen und dadurch den Entzug auszuhalten. Ich bin den anderen Weg gegangen. Ich habe einfach immer weniger geraucht über einen längeren Zeitraum, bis es am Ende egal war, ob ich rauche oder nicht rauche. Und dann hatte ich eine Erkältung, habe dann 2-3 Wochen nicht geraucht und dann habe ich nicht mal angefangen. Ne? Also so, das ist auch ein Weg. Kennst du noch andere Wege, aufzuhören zu rauchen?
Ja, also es gibt verschiedene Modelle. Ich habe mich damit natürlich beschäftigt. 5R und Allen K-Methode, Hypnose-Methode. Also man lässt sich, man lässt eine Hypnose machen und ja, welche davon ja funktionierend ist, weiß ich nicht. Also jeder muss, glaube ich, für sich ja seine passende Modelle finden.
Interessanterweise hat IFT Nord, also Institut für Therapieforschung Nord, gerade einen Aufsatz geschrieben, da sogar teilweise medikamentöse Unterstützung empfehlen, um den Entzug auszuhalten, um dann sozusagen pädagogisch begleitet dann die Situation, in denen man raucht, spielerisch zu überbrücken. Aber der Entzug, dass man den sehr viel ernster nimmt und weiter unterstützt. Das finde ich eine sehr interessante Entwicklung. Und im Übrigen bei dieser Gelegenheit Hinweis, dass wir ja hier im Hause sehr skeptisch sind, ob man mit E-Zigaretten aufhören kann zu rauchen. Ja? Also sozusagen von Tabakrauchen rübersteigt zu E-Zigaretten, weil es angeblich gesünder sei, was auch nicht stimmt. Also die neuesten Studien zeigen E-Zigaretten sind genauso schlimm wie normale Zigaretten. Und am schlimmsten ist es eigentlich, kombiniert zu rauchen, also E-Zigaretten und Tabak. Und die Studien, die jetzt vorliegen, sagen, dass 20% der Menschen, die mit E-Zigarette aussteigen, dann doch beim kombinierten Konsum landen zuletzt, also beides rauchen und damit ihre Situation verschlimmert haben. Das ist immer so, dass man Menschen spricht, die es dann geschafft haben, ne? Und das ist dann, dass Helmut Schmidt, dass also Helmut Schmidt auch mit Zigaretten uralt geworden ist und man daraus gerne den Schluss zieht, dass man auch mit Rauchen alt werden kann, was aber dann ja immer nur eine Ausnahme ist. Und all die, die es nicht geschafft haben, schaffen es leider nicht, mit 80 ein Interview zu geben, weil sie ja verstorben sind. E-Zigaretten sind ein Thema für sich. Du hast nie E-Zigaretten geraucht, oder?
Doch, ich habe auch E-Zigaretten
beides
geraucht.
Beides, ja.
Ich habe aber auch, wie du gesagt hast, mit E-Zigaretten versucht aufzuhören, mit dem Rauchen, mit dem ursprünglichen Rauchen. Aber es ist einfach, ich kann es auch nur sagen, es ist einfach ein Mythos, dass man ja mit Nikotin sozusagen Nikotin ersetzt. Nur, ja. Ne, es sind nur verschiedene Formen, aber sonst.
Das funktioniert nicht. Ja. Und da würden wir auch gerne vorwarnen, dass man das als Experiment macht. Diese Studien, dass E-Zigaretten gesünder sei als Tabakzigaretten zu rauchen, bezieht sich auf wirklich sehr lang aktive Tabakkonsumenten, die schon so gesundheitliche Schwierigkeiten haben, dass E-Zigaretten tatsächlich eine Verbesserung sind. Aber Menschen in unserem Alter, jung wie wir sind, Sina, ja? Okay, ich bin etwas älter als du, aber da spielt das alles keine Rolle und da ist abstinent zu sein die beste Entscheidung. Was hättest du dir gewünscht, als du nach Deutschland kamst? Was hättest du dir gewünscht zu deiner, ich sag mal ganz allgemein, Unterstützung gesundheitlicher Fragestellung?
Kannst du die Frage ein bisschen konkreter stellen?
Naja, also du bist ja nach Deutschland gekommen, hast ja gesagt, relativ wenig, was du wusstest, aber viele Probleme mitgebracht. Mhm. Ne? Und das ist ja eine Fragestellung, dein Rauchen gewesen, das ganz klar auch gesundheitliche Fragestellung aufgeworfen hat. Also hättest du dir ein Ausstiegsprogramm gewünscht, ein Suchtprävention gewünscht oder einen Kurs zum Thema Gesundheitswesen in Deutschland oder Bewältigung von Fluchterfahrungen oder irgendetwas in der Richtung?
Ah ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir so eine Suchtprävention zuallererst im Iran gewünscht, damit ich überhaupt nicht zum Rauchen komme.
Wir arbeiten dran. Ja.
Dass unsere Präventionsprogramme im Iran landen, das weiß ich nicht. Aber ja, natürlich wünschte ich mir, dass ich von Anfang an so ein Programm mit erfahren dürfte. Vielleicht hätte ich viel vorher damit aufgehört. Das habe ich nicht bekommen, aber das wünsche ich für alle anderen Raucher und Raucherinnen, die vielleicht in der Situation wie meiner damaligen Situation sind. Und ja, das wünsche ich mir für die anderen. Ja.
Hättest du da für den Kopf gehabt, sei ehrlich, als du die Flucht hinter dir hattest, hier in Deutschland angefangen hast, hättest du dich für das Thema überhaupt erwärmen können?
Also jetzt, heute sage ich ja, aber ich bin ehrlich, ich weiß es nicht, wie ich dann damals reagiert hätte.
Ja.
Ne? Lieber sage ich, weiß ich nicht, als
ja,
jetzt. Ne?
So. Aber vielleicht weißt du ja, was dich motiviert hätte damals, ne? Sich zu dem Thema zu öffnen.
Ja, auf jeden Fall Menschen, die um mich herum waren. Also ich kann wirklich nur sagen, Menschen, von denen ich Unterstützung bekommen habe, ja, waren sehr, sehr freundlich, sehr menschlich, kann ich nur sagen. Und ich kann auch sogar nennen, wer das alles waren. Es waren jetzt handvollzählig. Aber das waren Harald Geiger, Doris Kraux, Holger Reichhardt. Das sind alles Menschen, die mich sehr, sehr unterstützt haben. Und ja, da werde ich auch bis Ende meines Lebens dankbar sein.
Ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist und deine ganzen Erfahrungen, dein Engagement in unsere Arbeit gesteckt hast. Ja?
Sehr gerne.
Und an dieser Stelle auch der Wunsch und die Motivation an Studierenden des Fachs Public Health, bei uns mal nachzufragen, ob sie nicht ihr Praxissemester bei uns machen wollen. Wir sind sehr interessiert an den Menschen, die bei uns anfangen und unsere Arbeit anschauen wollen. Und wir haben auch viel Interessantes zu bieten. Und in deinem Fall, Sina, danke ich dir, dass bei dir das alles so gut funktioniert hat mit deinen gesundheitlichen Fragestellungen. Und die Botschaft, die du gesetzt hast, das haben wir alles sehr gut gebrauchen können. Und ich danke dir, dass du bereit warst, hier im Podcast von dir, deinem Leben und auch deinen Erfahrungen mit dem Rauchen zu erzählen. Das ist vielleicht für viele junge Menschen auch, die zuhören, interessant darüber nachzudenken, warum sie rauchen und ob sie nicht aufhören. Und fürs Aufhören, das sei hier gesagt, braucht jeder auch Unterstützung, in welcher Art auch immer. Die Entscheidung muss jeder selbst fällen, die Unterstützung muss man sich dann suchen. Und da sollte man klar sein, dass das niemand mit sich selbst ausmachen kann. Da braucht jeder Hilfe. Wie in deinem Fall das Buch, das du empfohlen hast, Endlich Nichtraucher, das mir schon viele erzählt haben, dass es ihnen geholfen hat. Und Menschen, die einen unterstützen. Ja.
Ja.
Sina, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Das war es diesmal. Vielen Dank, Andreas Kaschel. Und wir kommen wieder, so schnell es geht. Tschüss.
Danke.